Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Mich hat neulich jemand gefragt, ob ich das dann eigentlich sehr vermisse, wenn du mal so lange weg bist, das Aufnehmen. Und was soll ich sagen? Es hat mir wirklich gefehlt, aber ich habe es dir auch gegönnt. Du warst im Urlaub.
Ja, Lynn, mir geht's genauso. Deswegen habe ich meine Krankheit einfach auf den Urlaub verlegt, damit wir dann jetzt nicht gestört werden im Winter, weißt du? Ich hoffe, du machst das dann auch so,
ja,
dass du dann höchstens krank bist in den Weihnachtstagen.
Ja,
damit
das
wir dann
sowieso
wirklich, also nicht, dass
ja,
das dann so währenddessen, weißt du, werden wir aufnehmen wollen, dann den Montag, der ist wirklich heilig. So habe ich das gemacht und jetzt bin ich wieder gerade so fit geworden und freue mich, heute mit dir wieder aufzunehmen. Und wir haben einiges zu besprechen, ne? Wollen wir einfach direkt reingehen?
Legen wir los. Im Vulkan.
Lynn, der literarische Herbst ist jetzt vorbei. Du hattest, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, warst du sozusagen vor so einigen Moderationen. Unter anderem diese, wie hieß das, die besten Bücher? Die besten ersten Bücher, genau. Erzähl mal, wie war's? Wie lief der literarische Herbst?
Ja, es war wieder ganz wunderbar. Ich habe wie immer beste erste Bücher moderiert und hatte da auch einige literarische Entdeckungen für mich gemacht, über die wir ja an anderer Stelle dann mal ausführlicher sprechen können. Diese Veranstaltung ist immer als erstes ausverkauft und ich würde sagen, dass alle, die da hingehen wollen, sich das jetzt schon mal fürs nächste Jahr notieren können. Immer Dienstag während des literarischen Herbsts. Das lohnt sich auf jeden Fall total.
Hast du sonst noch was mitgekriegt?
Ja, ansonsten habe ich halt noch diese Edith-Veranstaltungen mit begleitet. Die waren an dem Samstag. Da war als erstes ein Gespräch mit Insa Wilke und Mariam Arras über Kate Zambrino. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann hatten wir ein Gespräch zwischen einer KünstlerInnengruppe, die sich mit dem Essay beschäftigt auf künstlerischer Ebene. Also Essay als Arbeitsprozess. Essay bedeutet ja erstmal vor allem etwas zu versuchen. Und
also so bildende Kunst,
genau,
oder mit ihren eigenen Körpern.
Die haben
oder
Grafik,
haben die so
Fotografie,
okay,
sowas gemacht.
Mhm. Auch mit Text?
Ja, genau, aber eher so Textelementen sozusagen. Mhm. Ja. Also kein literarisches, keine literarische Arbeit, aber da trotzdem nicht minder interessant. Und die haben diskutiert mit den HerausgeberInnen von ProcessIn, was auch ein Literaturmagazin ist. Und zum Schluss gab es dann noch eine Lesung mit Texten aus der neuen Edith, also ein sehr gelungener Abend, aber ich sag dir einfach, die Vorbereitung für beide Abende, das kostet dann doch immer schon so viel Kraft, dass ich während des literarischen Herbstes, auch weil ich ja hier Familie habe und abends oft da sein muss, also ne, ich habe mir sonst nichts anderes angeguckt.
Bist dann bei den Abenden sozusagen.
Ja, auch wenn eben das Programm wirklich toll war. Hast du dir noch was angeschaut?
Nee, ich war weg schon.
Du warst schon
teilweise
nicht mehr da, ne?
Genau. Aber was ich auf jeden Fall schön fände, wenn wir nochmal über Kate Zambrino irgendwann mal reden.
Gerne.
In Ruhe. Vielleicht mal eine eigene Folge machen oder so.
Das bietet sich an,
so,
ja.
Es gibt so diese Namen, die so immer wieder hochkommen und die man dann immer mal wieder hört und denkt so, ach, irgendwann müsste ich jetzt mal
was
von dieser Person lesen.
Ja, vor allem gibt es viele tolle Bücher von Kate Zambrino jetzt schon im Deutschen und dann habe ich auch einen Anlass, die anderen noch zu lesen, weißt du? Können wir sehr gerne machen.
So machen wir das. Kommen aber jetzt noch zu einem französischen Preis, nämlich dem wichtigsten französischen Preis. Das ist der Prix Goncourt und ich habe gelesen, dass der verliehen wurde vor kurzem. Man kriegt dafür 10 Euro. Die sind allerdings nur symbolisch. Der Preis wird seit 1903 vergeben und ich finde das so toll, ne? Das hat für mich so Stil. Die Entscheidung fällt traditionell bei einem Juryessen im Pariser Restaurant Troyes. Das
oh,
ist
wow,
irgendwie
ja,
so. Und sie haben sich entschieden für Camille Daoud und ich habe mich gefragt, ist dir der untergekommen, als damals sein Buch Der Fall Meursault veröffentlicht wurde, zufällig?
Nee.
Und zwar ist es so, dass er ist aus Algerien und dieses Buch hat damals für einige Aufmerksamkeit gesorgt, weil er Der Fremde von Camus genommen hat und die Figur des Arabers, der getötet wird in Der Fremde, der ist quasi die Hauptfigur von seinem Buch Der Fall Meursault.
Oh, das ist
der
ja fantastisch.
Quasi, ne, also das ist so ein cross-literarisches Werk, das sich halt ganz stark auf Der Fremde bezieht oder daraus auch arbeitet.
Hat der die Figur dann auch das gleiche Schicksal quasi?
Ja, genau. Oder? Also es geht sozusagen aus seiner Perspektive, mhm. weißt du, wie zu sagen, so, okay, diese Figur ist ja stumm bei Camus eigentlich und stirbt vor allem und taucht da halt auf und er gibt dieser Figur quasi jetzt ein Leben. Dadurch ist er bekannt geworden. Er ist aber auch politisch aktiv gewesen in seiner Karriere der war erst Journalist in Algerien, mhm. musste dann aber fliehen. Aufgrund seiner kritischen Berichterstattung haben verschiedene Imame, also auch kritische Berichterstattung gegenüber dem Islam mhm. und so, hat er sich auch geäußert immer wieder. Und dann haben Imame die algerische Regierung dazu aufgefordert, ihn zu töten und die Todesstrafe gegen ihn zu verhängen. Und daraufhin hat er das Land verlassen, ist nach Frankreich geflohen und hat dort dann nicht mehr so sehr als Journalist, sondern eben als Autor gearbeitet. Mhm. Und dann haben wir Der Fall Meursault. Und jetzt eben sein neuestes Buch, Uri heißt das auf Französisch. Das wird sicherlich bald übersetzt werden. Und es geht um die Protagonistin Aube. Und die hat während des algerischen Bürgerkriegs, der zwischen 1992 und 2002 stattfand, ihre Eltern, ihre Schwester und ihre Stimme verloren, weil ein Mann versucht hat, ihr die Kehle durchzuschneiden. Und diese Protagonistin quasi verfolgt der Roman und erzählt dann eben vom Bürgerkrieg und und hat jetzt diesen Prix Goncourt gewonnen, der in Frankreich so ein bisschen, ist es wie beim Buchpreis. Mhm. Man kriegt zwar kein wirkliches Geld, das ist beim Buchpreis anders, aber die Verkäufe werden halt so enorm angekurbelt durch den Prix Goncourt, dass das auch gar keine große Rolle spielt, also sage ich mal. Und was aber ziemlich krass ist, weil das auch ein Thema ist, glaube ich, worüber wir auch mal gesondert sprechen können, nämlich die Frage, wie wird Literatur in der Gesellschaft sanktioniert teilweise auch. In Algerien ist es nämlich so, da kann das Buch nicht erscheinen, nicht nur, weil er irgendwie so eine Persona non grata ist und sich kritisch geäußert hat und rausreisen musste, sondern weil generell nichts über diese Bürgerkriegszeit erzählt werden darf.
Das ist so krass.
Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was du über Han Kang erzählt hast, wo es nicht ganz so krass so ein Verbot gibt, aber wo es trotzdem auch so ein Nichtsprechen über eine Bürgerkriegszeit gibt. Also weißt du so, und in Algerien ist halt wirklich so, da gibt es ein Gesetz, also da geht es einfach nicht.
Ja, dort ist es ja vor allem auch diese Scham gewesen, der Überlebenden sozusagen, aber lass uns da unbedingt mal uns näher mit befassen, klingt auch nach einem super spannenden Autor.
Super spannender Autor und jetzt kommt die Megabrücke, jetzt kommen wir zu einem super spannenden Häftling.
Wow, was für eine Überleitung.
Ich wollte nicht sagen super heiß oder sowas, wir reden über Hot Topic und ich weiß, dass du das Heft vorgestellt hast im Kreuzer, als es noch relativ am Anfang war und vielleicht kannst du uns ja mal ganz kurz erzählen, was das so ist grob.
Ja Gott, das ist eine Weile her, aber du hast recht, ich habe mal mit denen ein Interview gemacht und ich glaube, es gab mittlerweile auch schon Veränderungen in der Redaktion, aber eine lange Zeit war Ruth-Maria Thomas auch dabei und da werden im Prinzip in Manier eines Groschenheftes Erotikgeschichten veröffentlicht, aber eben Erotikgeschichten, die schon, ja, jetzt nicht einfach nur irgendwelche Stereotypen hetero Fantasien bedienen, sondern es geht schon darum, Sexualität in ihrer ganzen Bandbreite so ein bisschen zu beleuchten.
Genau, und auch vielleicht so erotisches Schreiben so ein bisschen stark zu machen, weil die das herausgeben, so sagen, es ist halt irgendwie komisch, dass das immer noch so schambehaftet ist, dass man, und dann eben auch, dass es oft so klischeebehaftet ist.
Richtig.
Und eigentlich kann jeder quasi Texte einreichen da auch und dann wird halt ausgewählt. In dieser Ausgabe, es gibt jetzt eine neue Ausgabe, es gibt zum Beispiel eine Foto-Love-Story auch. Mhm. Es gibt,
ich finde schön, dass du Story sagst.
Story, ne? Story, habe ich Story gesagt?
Story gesagt. Story. Gerade frisch aus London gekommen, erstmal schön die Story weggesetzt.
Da bist du schon wieder über die Grenze und schon ist wieder alles daneben. Ne? Es ist echt Wahnsinn. Und Fatma Aydemir hat einen Text hier beigesteuert. Das heißt, das ist auch immer so eine Mischung aus Amateuren auch teilweise, Leuten, die schon eine Weile schreiben und dann immer ein, zwei auch bekanntere Stimmen, würde ich mal sagen. Und die haben gerade ihr fünftes Heft rausgebracht. Man kann das auf der Website von denen lesen. Also wer da Bock hat, kann das bestellen, meine ich. Und wer sich dafür so auch ein bisschen für die Hintergründe interessiert, Nina Heller, die auch in der Redaktion war, die hatte gerade ein Interview beim Deutschlandfunk Kultur. Das werden wir euch auch einfach mal verlinken.
Ja, das lohnt sich, da mal reinzuhören.
In ihren eigenen Worten erzählen, was das ist. Aber Happy Release erstmal an die Hot Topic und damit schließen wir unsere Kategorie ab.
Na, vielleicht können wir ja noch erwähnen, dass Clemens Meyer auch endlich mal einen Preis bekommen hat. Die helle Kammer. Ja, wir waren jetzt ja zwei Wochen abwesend und haben euch Ersatzfolgen hochgeladen. Einmal ein Gespräch mit Ulrike Dresner. Und letzte Woche ein Gespräch zwischen uns beiden über Olivia Lane, die wir sehr bewundern für ihr Buch Die einsame Stadt. Und das haben wir natürlich nicht ohne Grund hochgeladen, sondern weil wir heute nochmal über Olivia Lane sprechen wollen, die britische Autorin, die, ich kann es nicht anders sagen, uns wirklich nachhaltig mit diesem Buch verzaubert hat, mit diesem Einsamkeitstext. Und umso größer waren auch meine Erwartungen, als ich ihr Buch Zum Fluss gelesen habe, Eine Reise unter die Oberfläche. Es ist ihr erstes Buch. Und wir hatten da bei der Hankang-Folge schon drüber geredet. Manchmal merkt man das so ein bisschen. Meine Erwartungen waren riesig. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, habe ich eben gemerkt, okay, ich muss meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Irgendwie ist es noch nicht so auf der Höhe ihres Könnens, wie ich das von Die einsame Stadt gewohnt bin. Aber mal von vorn. Also ich nehme dich jetzt mal mit. Olivia Lane reist nämlich an die Ouse. Ein Fluss im Süden Englands, oder heißt der Ouse? Du warst doch jetzt erst dort.
Ich glaube nicht Ouse.
Ich glaube nicht Ouse. Gut, er heißt jetzt Ouse, ob er so heißt oder nicht. Und es ist ein Fluss im Süden Englands und es ist der Fluss, in dem sich Virginia Woolf das Leben genommen hat. Mhm. Olivia Lane will diesen Fluss entlang wandern, jeden Tag ein Stück weiter, flussabwärts Richtung Meer, Richtung Ärmelkanal, und übernachtet eben in Hotels und kleinen Bed and Breakfasts am Wegesrand. Und sie beschreibt, was sie sieht, worauf sie stößt. Und man muss sagen, damit reiht sie sich, und das war mir gar nicht so klar, dass ihr Schreiben so in diese Richtung geht ansonsten, sehr in die Tradition des Nature Writing ein, das in Großbritannien ja auch sehr beliebt ist. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Dementsprechend finden sich in diesem Buch durchaus auch Listen von Pflanzen, die da am Wegesrand wachsen. Geologische Gegebenheiten finden da Raum, Veränderungen in der Landschaft, was sehr interessant ist. Es werden allerdings auch immer wieder Begegnungen mit Menschen geschildert, aber mehr so in der Art, dass sie Gespräche mithört und aufschreibt, dass sie die belauscht. Das sind kurze Sachen, die zumindest dafür sorgen, dass dieser Fluss nicht unbelebt wirkt oder ob der im luftleeren Raum stünde, sondern man merkt schon, da ist auch Leben. Allerdings, da kommen wir dann vielleicht noch zu, sind diese kurzen, aufgefangenen Gespräche manchmal auch so ein bisschen, ja, so im Text wie so Fremdkörper, weil man gar nicht so genau weiß, was das jetzt eigentlich soll und was das für den Text tut. Aber im Nature Writing geht es ja auch oft so um einen gewissen Wirklichkeitsanspruch. Das heißt, wenn ich dieses Gespräch höre an der Stelle, wo das Vergissmein nicht wächst, dann muss ich davon auch erzählen, sonst ist es nicht real. Ja, je länger ich den Text gelesen habe, desto mehr scheint er sich so zu entwickeln, desto mehr entwickelt er einen Sog, und zwar in Bezug auf die Frage nach dem, was unter der Oberfläche liegt. Ich habe jetzt zuerst auch aufgrund des Untertitels und des Titels an eine Reise ins Wasser, unter die Oberfläche des Wassers gedacht, aber das ist etwas zu kurz gegriffen, weil es eben auch darum geht, was unter der Erde liegt. Und zwar sowohl im bildlichen als auch im wörtlichen Sinn. Also es geht um Mythen, um Legenden, um Folklore. Es geht um das, was unter der Haut liegt, was passiert, wenn wir beerdigt werden. Es geht um Kriege und deren Hinterlassenschaften im Erdboden. Und es geht ganz viel um die Vergangenheit, weil die eben auch scheinbar so etwas ist, was unter unseren Füßen liegt in der Erde, so zumindest die Theorie von Olivia Lane. Und natürlich geht es immer auch um Emotionen, weil wenn wir über Vergangenheit sprechen, über den Tod, dann bleibt nicht aus, dass es emotional wird. Trotzdem muss ich sagen, dass mich diese Emotionen nicht immer erreicht haben, und ich habe mich oft gefragt, warum. Und damit du das nachvollziehen kannst, habe ich das so ein bisschen auseinanderklamüsert. Vielleicht hast du Ähnliches zu dem Buch zu sagen, was du gelesen hast von ihr? Das weiß ich noch nicht. Aber mir schien es oft sehr ausformuliert und sehr vermittelt, während es an anderen Stellen nicht so tief gegangen ist. Also zum Beispiel betrachtet sie auf einer Seite relativ weit hinten den Fluss im Abendrot und denkt an eine Geschichte, die sie vorher erzählt hat. Da hat sie von einer Figur erzählt, die in irgendeiner Legende durch einen Fluss aus Blut watet. Und sie guckt dann in dieses von der Sonne rot gefärbte Wasser, und dann fragt sie sich am Ende des Abschnittes einfach so: Würde ich jetzt hineinwarten? Wohin würde ich gelangen? Ich wusste es nicht. Wie sehr ich auch starrte, ich wusste es nicht. Und ich denke mir so, ja, Natürlich weißt du es nicht, weil es wie so eine rhetorische Figur ist. Es sagt überhaupt nichts aus. Und das sind dann so bedeutungsschwangere Passagen, die ganz, also die bei mir gar nichts ausgelöst haben, außer Irritation, weil ich.
Bisschen pathetisch.
Es ist pathetisch, es sagt aber nichts aus dabei. Und ich war so überzeugt von ihrer einsamen Stadt und von diesem wirklich, von diesem Denken, diesem Denkprozess. Mhm. Und der hat mich hier halt so ein bisschen enttäuscht. Also das war so eine Stelle zum Beispiel. Dann gibt es immer so Übergänge zwischen den einzelnen Überlegungen. Und ich finde, im Essay kannst du es ja entweder so machen, dass du da einen Bruch lässt, du schreibst einfach vom Nächsten und es reiht sich so aneinander. Oder du musst es halt richtig glatt schmürgeln, dass es wie ein Fluss ist, was ja hier auch zum Bild passen wird. Was aber hier oft passiert ist, dass sie einen Gedanken hat und dann will sie einen neuen Gedanken einführen und dann muss sie wie so einen Übergang machen, zum Beispiel. Jetzt mal platt gesagt, ich setzte mich hin und eine Hummel flog mir ins Ohr. Hummeln. Interessant. Und dann geht's so los über die Hummel und man merkt einfach so krass, wie das gebaut ist.
Ja, ja.
Und ich konnte da nicht so drüber hinwegsehen, was mir echt leid getan hat. Aber da bin ich immer wieder so rausgekommen beim Lesen. Es ist manchmal, gelingt es aber auch sehr gut, wenn sie zum Beispiel einmal ein Gespräch in einem Café belauscht. Und das ist wirklich ein ganz schreckliches Gespräch, also so wirklich belanglos. Und dann am Ende sagt sie irgendwas über Sartre und die Hölle sind immer die anderen. Und da merkt man so, okay, das wird jetzt nicht so vermittelt, das ist noch aus der Situation heraus entstanden. Da funktioniert das besser, da entsteht dann so ein gewisser Witz, einfach nur, weil die Sachen so nebeneinander gestellt sind. Mhm. Aber manchmal werden auch einfach Behauptungen aufgestellt, die nicht begründet werden, zum Beispiel ist es so, dass sie an einer Stelle über Schicksalsschläge spricht und dann sagt sie, dass deswegen auch so viele Menschen nach schmerzhaften Erfahrungen ins Ausland gehen, um eben nicht immer wieder mit der gleichen Landschaft konfrontiert zu werden. Und ich habe mich halt gefragt, wer sagt das? Woher weißt du das? Mhm. Wo steht das denn geschrieben, dass das so ist? Also das sind so Kleinigkeiten, die mich da immer wieder gestört haben. Es hat auch einen gewissen Drang zur Gelehrsamkeit. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man so ein Buch schreibt, dass man möglichst viel reinnehmen will und zeigen will, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, aber leider hat es manchmal den gegenteiligen Effekt. Zum Beispiel sieht sie einmal ein Spinnennetz und beschreibt das und jetzt halte ich fest, das Spinnennetz ist geformt wie ein Dodekaeder. Weißt du, was ein Dodekaeder ist?
Ein Achteck, oder?
Oder ist das ein Oktoeder?
Okay, und was ist dann, oder?
Weiß ich nicht.
Oder so?
Und weißt
ich
glaub, du was?
Ich glaube, es ist auch irgendwie
ja,
so.
Ja, ne? Natürlich. Aber weißt du was? Ich weigere mich, das zu googeln, weil du kennst mich. Ich habe normalerweise überhaupt kein Problem damit beim Lesen, Sachen zu googeln, die ich nicht verstehe. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, für den Text bringt es mir was. Mhm. Hier habe ich das Gefühl, es ist überhaupt total unwichtig, wie dieses Spinnennetz geformt ist. Also jedes Spinnennetz hast du doch vor Augen, wenn du das Wort Spinnennetz hörst. Und das soll einfach, man hätte auch Zehneck sagen können, ich weiß es nicht, aber es klingt einfach so, als wolle man jetzt hier unbedingt nochmal auftrumpfen mit diesem Begriff. Da war ich raus. Manchmal sind die Beschreibungen für mich auch so ein bisschen zu gewollt, originell. Weißt du, ich bin jetzt hier sehr ausführlich mit meinem kleinen Rant, weil ich nachher sehr viel Lobendes zu sagen habe und deswegen musst du dir jetzt noch geben, wie ich was vorlese, was ich nicht so gelungen finde. Pass auf. Du guckst schon total skeptisch, ey.
Nee, interessiert.
Okay. Oh gut. Mhm. Also pass auf. Sie hat gebadet und steigt jetzt aus dem Wasser. Das Wasser wurde kalt und kälter. Und ich musste zu meinem großen Ärger feststellen, dass ich kein Handtuch bei mir hatte. Da ich auch nicht auf einen Unterrock zurückgreifen konnte, legte ich mich zum Trocknen ins Gras. Und während ich dort lag, stieg hinter den Bäumen ein Bussard auf und zog über mir eine Reihe verbundener Kreise. Die Wolken ballten sich wie Watte, Vorboten eines Schäfchenhimmels. In der Hecke hustete ein Fasan und von der Brücke gurrte verschlafen die omnipräsente Holztaube herüber. Die Gegenwart, die Gegenwart. Sie hört nie auf, ganz gleich, wie erschöpft man ist. Vielleicht merkst du schon, dass ich mich etwas am hustenden Fasan gestört habe, an der Reihe verbundener Kreise. Wie soll der Bussard unverbundene Kreise fliegen? Das geht gar nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja,
es ist einfach zu viel. Und dieses Buch hat über 400 Seiten und ich glaube, nicht ganz, knapp 400. Da hätte man einfach manchmal ein bisschen kürzen können. Mhm. Aber warum ich mit diesem Buch am Ende dennoch versöhnt war, möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Ich habe das Gefühl gehabt, sie schreibt sich so ab Seite 200 wirklich in Fahrt. Also hier habe ich die Olivia Lane wieder gelesen, die mir so gefallen hat bei Die einsame Stadt. Also Formulierung, Betrachtung, diese Aufnahme der veränderten Landschaft. Und am allerbesten fand ich die Rückführung zum Werk und zum Leben von Virginia Woolf. Klar, durch den Fluss liegt das total nah, sie immer wieder einzuarbeiten. Aber das finde ich auch wirklich gut gelungen. Sie hat super schöne Textstellen aus den Tagebüchern von Virginia Woolf. Und ich habe dir jetzt mal eine Stelle mitgebracht, die ich jetzt noch lesen möchte, um eben zu zeigen, wie groß die Spanne ist zwischen der Qualität dieser Passagen und wie sehr ich diese Stelle genossen habe, weshalb ich es eben insgesamt dennoch für ein gelungenes Buch halte. Moment. Guck mal, jetzt haben wir hier mal so ein bisschen raschelnden Buchsound dabei. Okay. Ich drückte mir das Fernglas so fest ins Gesicht, dass ich spürte, wie sich die Okulare in das weiche Fleisch rings um die Augen bohrten. Der Vogel füßelte beiläufig mit dem trockenen Gras und richtete den stechenden Blick nach rechts und links, so dass ich die dunkle Kopfzeichnung erkennen konnte, die aussah, als trüge er einen Helm. Ob es auf dem Felsvorsprung ein Nest gab oder er nur dort gelandet war, um sich ein wenig auszuruhen, vermochte ich nicht zu sagen. Und dann, bevor ich Gelegenheit bekam, ihn ausführlich zu betrachten, hob er auch schon ab und stieg lotrecht in den Himmel, bis jenseits der Krähenpfade, wo er nur noch ein dunkler Anker unter vielen dunklen Silhouetten, die dort oben ihre Kreise zogen, aufwärts strebten in die wilde Atmosphäre des Lebens über dem bröckelnden Fels. Ich rappelte mich hoch und hiefte mir den Rucksack auf den Rücken. Ich konnte hören, dass das Wasser fast schon an meinen Fersen leckte, die Flut, die sich beeilte, den Fluss anschwellen zu lassen. Sie kommt und geht, diese Flut, und wird sie sich früher oder später holen, den großen Abendsegler und die Mückenfledermaus, den Eichenspinner und den braunen Bär, den Wanderfalken und die Plappadolen. Und irgendwann werde auch ich darin versunken sein. Und hier unterscheide ich mich von meiner Granny, denn ich glaube nicht, dass wir in 100 oder 1000 Jahren an die frische, freie Luft zurückkehren werden, ebenso wenig wie ich glaube, dass der Iguanodon wieder auferstehen und die Railwaylands unsicher machen wird. Oder dass die Soldaten, die hier umgekommen sind, eines Tages mit gezücktem Schwert aus ihren Gräbern kriechen können. Im Moment jedoch sind wir die Pächter dieses gemeinsamen Reichs. Ich fände es schön, wenn wir ihn weitergeben könnten, diesen kleinen blauen Planeten mit seiner Dotterhaut aus Wasser. Bis das die See verlaufen ist, vermutlich, und alles blau dahin. Du siehst.
Große Diskrepanzen.
Große Diskrepanzen, aber wirklich schöne Stellen, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Und zu ganz allerletzt möchte ich noch mit einer Anekdote abschließen, die drin steht und die ich ganz passend fand für die aktuelle Zeit. Sie beschreibt hier, wie Leonard Woolf im Garten arbeitet und Virginia Woolf will ihn reinholen, weil eine Hitlerrede im Radio läuft. Und sie haben sich eben politisch sehr informiert immer. Und er schaut auf und sagt, es kommt nicht in Frage, ich pflanze gerade Iris. Und die werden auch noch blühen, wenn dieser Kerl längst tot ist. Und ich fand, dass diese Entgegnung ein sehr, sehr schönes Zitat ist, denn es ist natürlich, wenn man die beiden kennt, klar, dass es sich hier nicht um ein eskapistisches Abwenden geht, sondern eher eine Hinwendung zur Lebendigkeit und zur Lebensbejahung. Und ich finde auch dieses Bild schön, dass es Menschen gab, die diesem Mann einfach nicht zugehört haben. Das hätte schon viel früher passieren müssen. Ja, und das große Ganze steckt da drin, dass das Leben sich durchsetzt. Und dafür plädiert auch Olivia Lane in diesem Buch zum Fluss, weil es natürlich immer wieder auch um den Eingriff des Menschen in diese Naturräume geht. Und wie viel das zerstört und wie wichtig es ist, sich darin einen Platz zu suchen, der die Natur nicht zerstört, nicht kaputt macht. Und mit dieser Betrachtung des Gartens von Virginia Woolf kommen wir auch ganz elegant zu Olivia Lanes neuestem Buch, was du gelesen hast, richtig?
Oh ja, sie bleibt nämlich in der Natur. Also nachdem sie ja, also du hast schon gesagt, Zum Fluss war das erste Buch, dann erschien unter anderem Die einsame Stadt, es erschien aber auch das Buch Everybody, über das wir auch schon geredet haben, als wir unsere Körperfolgen gemacht haben. Und das sage ich deshalb, weil das vor kurzem erschienen ist auf Deutsch und das auch sehr lesenswert ist. Also ich habe das damals auf Englisch gelesen, als wir es besprochen haben, und kann das aber nur empfehlen, auf Deutsch zu lesen, weil das ist auch, ich würde auch sagen, das, was du gesagt hast, ist schon eine faire Beschreibung. Zum Fluss ist einfach ein Debütwerk, und auf 400 Seiten essayistisch zu schreiben, ist auch eine Herausforderung, und da stimmt vielleicht noch nicht so alles. Bei Everybody ist es schon sozusagen die, wie sagt man, erfahrenere Stilistin und Essayistin. Ja. Und das ist in dem Buch ganz klar, das ist so eher dann wie Die einsame Stadt und deswegen eine große Leseempfehlung an der Stelle. Und jetzt ist sie aber in ihrem neuesten Buch, was in Großbritannien, als es vor ein paar Monaten dort erschienen ist, auch für viel Wirbel gesorgt hat, also einfach viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil Olivia Lang generell als Autorin, glaube ich, durch Die einsame Stadt unter anderem einfach gesteigerte Aufmerksamkeit kriegt inzwischen. Genau, spielt wieder im Garten und in der Natur. Und zwar 2020, also während Corona letztlich, zieht sie mit ihrem Freund Ian Patterson, also den hat sie da auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt, das ist jetzt nicht schon eine Beziehung seit ewig oder so, der ist Dichter, und die beiden kaufen sich ein Haus in Suffolk, und das ist während Corona, und das Haus ist für sie eigentlich gar nicht so interessant, sondern der Garten, der mit diesem Haus verbunden ist. Den hat Mark Rumery entworfen. Das ist ein Landschaftsarchitekt gewesen, und der hatte halt ganz konkrete Pläne für diesen Garten. Und dann ist der Garten aber über die Jahrzehnte halt quasi eingeschlafen, und der ist noch da, und die Struktur ist noch da, überwuchert. Ja. Es gibt auch noch, die Pflanzen sind irgendwie alle noch so da, aber teilweise halt verkümmert oder teilweise sind halt nur sozusagen die Knollen irgendwo versteckt, und sie macht sich's halt zur Aufgabe, den Garten nach seinen Plänen, weil es gibt diese Pläne irgendwie, wieder aufzubauen und mit ganz, ganz viel Mühe diese Vision quasi, die der hatte, die halt auch so ein bisschen so eine Vision ist, die Natur sehr einbezieht und sowas, ne, wieder zum Leben zu erwecken, und das ist so ein bisschen ihr Projekt, während sie gleichzeitig eben mit diesem Dichter zum ersten Mal auch mit einem Mann längere Zeit zusammenlebt sozusagen, nachdem sie ganz lange irgendwie auch gar nicht so einen festen Platz hatte, sondern viel rumgezogen ist. Das kommt ja in den Büchern auch immer vor. In Die einsame Stadt ist sie allein in New York, ne? Ja, sie hat eine Zeit in einer Kommune gelebt.
Total, und vielleicht können wir da noch mal eine kleine Schleife zurückmachen, weil in dem Buch Zum Fluss steht am Anfang eine Trennung. Und ich glaube, so mal auf ihr Leben angewendet, kann man vielleicht sagen, dass sie sich am Anfang dieses ersten Buches in Trennung befunden hat oder getrennt hat, und dass jetzt ihr neuestes Buch den Bogen wieder schließt sozusagen.
Total. Und dazwischen, sie so ankommt. Und dazwischen diese ganzen Beschäftigungen mit Politik und mit sozusagen den Kämpfen und auch viel mit Einsamkeit. Also sowohl in Everybody als auch in Die einsame Stadt geht es ganz, ganz viel um Einsamkeit und was es bedeutet, allein zu sein und wie man sich zusammen finden kann zu Communities oder so, um auch gegen die Härte der Welt sozusagen bestehen zu können. Und jetzt, genau, da ist das eigentlich ein schöner Schluss. Also sie kauft sich dieses Haus und sie baut diesen Garten oder versucht diesen Garten nach diesen alten Plänen wieder hinzukriegen. Und man kann sich den Garten, also sie beschreibt den natürlich auch ausführlich in dem Buch, so vorstellen, dass der erstmal so ziemlich verwunschen ist, so überwuchert, alles so hinter so Mauern, und die Pflanzen eben teilweise wirklich noch aus ganz alten Zeiten, also auch Pflanzen, die nicht so die typischsten sind, sage ich mal. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus so dem, was man so in vielen Gärten sieht, und aber auch Pflanzen, die eben dieser Gärtner damals gepflanzt hatte. Und was ich ganz schön fand, es sind wie so lauter kleine Felder, die so alle aneinander grenzen und aber nicht durch Mauern voneinander getrennt werden, sondern durch so Pflanzen wie so kleine Hecken oder sowas. Das heißt, man hat wie so ein kleines Labyrinth und überall wächst was Unterschiedliches.
Oh, okay.
Das klingt schon nach einem sehr schönen Garten.
Das klingt auch nach einem perfekten Modus für einen Essay, ehrlicherweise.
Ja, genau. Ja, und auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch für sie irgendwie so, also sie beschreibt dann diese unterschiedlichen Pflanzen, sie beschreibt dann, wie irgendwie manche Sachen halt sofort wiederkommen, bei anderen sie dann immer Angst hat, dass die gar nicht mehr wiederkommen, dass das nichts wird, und dann holt sie sich irgendwelche Experten und dann gucken die da und dann ist sie voll froh, als es dann doch klappt und sowas, ne? Also man taucht da so ein bisschen in dieses Projekt, es ist fast so ein bisschen sowieso ein Heimberger-Projekt trotzdem auch, und aber parallel natürlich, also das ist so ein bisschen wie bei Zum Fluss, wo sie diesen Fluss entlang wandert und gleichzeitig über die Geschichte erzählt und Virginia Woolf und so, macht sie es hier halt so, dass sie erzählt, wie sie im Garten arbeitet und versucht, diese Pflanzen wieder und diesen Garten wieder hinzukriegen, und parallel dazu erzählt sie halt, was sie über Gärten herausgefunden hat. Also kommt der Rechercheteil, ja. Kommen die Informationen, kommt die Geschichte.
Wie ist denn das bei dir in deinem Buch? Weil in Zum Fluss war es eben oft so, dass sie halt langgelaufen ist und dann hat sie sich sozusagen in Anführungszeichen erinnert an gewisse Infos. Mhm. Aber die waren dann immer so komplex und lang beschrieben, dass man genau wusste, du bist nicht da lang gelaufen und hast dich daran erinnert, sondern du musst das irgendwann recherchiert haben, vielleicht auch hinterher und dann hast du es da so reingebaut.
Ich glaube, das macht sie jetzt ein bisschen geschickter.
Ja.
Also jetzt macht sie es dann eher so, wie bei zum Beispiel Die einsame Stadt war es ja auch so, dass sie zwischendurch immer mal spazieren war,
ja.
Aber dass sie nie behauptet hat, dass während diesem Spaziergang ihr eingefallen hat, was Warhol eingefallen ist, was Warhol alles gemacht hat,
ja,
sondern
ja, genau.
Dass sie dann so, also hier ist es eher so, du hast immer diese kleinen Garten, und das würde ich auch sagen, das sind die kleineren Teile, nämlich diese persönlichen Anekdoten, diese persönliche Auseinandersetzung mit dem Garten, die Ehe kommt auch nur ganz am Rande vor, ihr Vater kommt ins Krankenhaus während Corona, das kommt auch aber eher ganz am Rande vor, und dann gibt es halt lange essayistische, die dann wirklich so einfach Abhandlungen sind, ne? Und da geht es um die Frage, wie der Garten eben eingebunden ist in die britische, vor allem die britische Geschichte, also seine sozialgeschichtliche Bedeutung. Und da wollte ich einfach mal einige Punkte rausgreifen, die einfach ganz interessant sind, finde ich, und die ich so ein bisschen gelernt habe in der Beschäftigung jetzt mit diesem Buch. Einerseits natürlich, dass diese Gärten ja extrem prunkvoll sind, diese britischen Gärten, extrem viel Mitteln angelegt werden mussten. Und diese Mittel kamen halt häufig aus den Kolonien und von der Sklavenarbeit. Das heißt, so dieser Kontrast, den macht sie auch immer wieder in ihrem Buch auf, also nicht nur an einer Stelle, sondern der kommt wiederholt zwischen der düsteren Herkunft des Geldes und der Frage, wer musste dafür leiden, dass die Natur jetzt so lieblich aussieht und irgendwelche Leute da so durchgehen und sagen, das ist ja traumhaft, dass wir so Schönes schaffen können. So ein bisschen, ich weiß nicht, man kann sich das... Also Tolkien war ja Brite und dieses Auenland mit seinen Auen und alles ist so schön und sowas, das ist ja so ein bisschen, da steckt ja so diese Idylle so ein bisschen
dieser
drin.
Dieser britische Garten steckt da drin.
Genau, dieser Garten, dieses alles ist schön, das ist so eine heile Welt irgendwie. Mhm. Du kannst weit gucken und überall guckst du über so kleine Grashügel und alles ist so schön gestutzt. Und wenn dann noch irgendwie der Vogel kommt, wenn es dann so die Sonne untergeht und so. Und das ist so diese, das ist so eine gewisse Romantik und sie benennt halt ganz klar, okay, was war aber der Preis dafür? Ja.
Wusstest du, dass Zimmerpflanzen auch früher ein Ausdruck, also frag mich jetzt nicht wann, aber eben zur Kolonialzeit waren Zimmerpflanzen ein Ausdruck von Wohlstand, weil das waren Pflanzen, die waren aus den Kolonien eingeschleppt. Also da haben alle möglichen Leute dann ihre botanischen Sammlungen mitgebracht und irgendwelche Pflanzen geraubt und die in irgendwelchen Gewächshäusern wieder angezüchtet. Und dann haben sich die reichen Leute das in ihre Wohnzimmer gestellt. Also so dieses sich Zimmerpflanzen ins Haus zu stellen, hat eben auch so eine ganz unangenehme Geschichte eigentlich.
Das passt total gut, weil ich meine auch in diesen Gärten, die wurden ja auch mit ganz viel Pflanzen aus den Kolonien bepflanzt. Mhm. Ne? Also das war eben bei beiden nicht nur das, was sowieso da gewachsen ist. Ne? Und es gab aber noch einen anderen Punkt sozusagen, wie diese Gärten ja auf den Rücken von anderen Menschen aufgebaut wurden, weil bis ins 18. Jahrhundert war das meiste Land in England eigentlich Common Ground. Das hieß, es gab zwar so Großgrundbesitzer, die über, sagen wir mal, so eine Region geherrscht haben, aber die Leute, die dort auf diesem Boden gelebt haben, durften halt von diesem Boden leben. Das heißt, er hat ihn nicht gehört, aber die konnten halt ihre Tiere grasen lassen und
jagen,
es gab so,
ne?
Genau, es gab so eine, sowas wie, in Deutsch kann man vielleicht das Wort Eigenbedarf da ganz gut benutzen. Also wenn du da halt gelebt hast in dieser Region, dann konntest du halt das, was du jetzt für dich brauchtest, so einen kleinen Garten dir irgendwie machen für deine, keine Ahnung, Zucchini und so, und eben die Tiere grasen lassen.
Das ist wie in Leipzig, da darfst du dir für einen Eigenbedarf ja auch aus dem Auwald deinen Bärlauch
holen, ne?
Pflücken.
Ja. Und dann kam aber im 18. Jahrhundert eine Reihe von Gesetzen aus dem Parlament, die das Land einfach den Großgrundbesitzern zugeschlagen haben. Das heißt, es gab eine krasse Flurbereinigung und das Land wurde einfach im großen Stil privatisiert. Und die Großgrundbesitzer haben halt dann so kleine Abgaben den Leuten gegeben. Und dann hat sich halt das ganze Verhältnis zum Land extrem gewandelt, weil plötzlich gab es nur noch ein paar Große, die das Land hatten. Und es war nicht mehr so das Gefühl, das Land gehört allen. Also weißt du, es war immer klar, wer die Macht hat und wo sozusagen das Herrenhaus ist. So hießen die ja diese riesigen, eindrucksvollen Häuser. Mhm. Aber es ist natürlich auch im Denken total unterschiedliches eine total unterschiedliche Herangehensweise, wenn du das Gefühl hast, das ist auch mein Land und auch mein Land und sowas, ne? Das ist zum Beispiel, wir kommen ja nachher noch zum Mittelmarsch, da geht's auch drum, wie plötzlich Land vermessen wird, wie plötzlich gesagt wird, nee, du kannst jetzt hier nicht mehr hin, hier ist jetzt eine Grenze und du gehörst hier nicht hin, ja. Und dieses ganze, also dieses verwandelte Verhältnis zum Land im 18. Jahrhundert, das ist extrem wichtig für die Entwicklung von diesen großen Gärten, weil die Gutsbesitzer dann eben auch nicht mehr so viel Rücksicht nehmen mussten. Und sie haben dann zum Beispiel teilweise einfach ganze Dörfer platt gemacht, wenn das, damit die Aussicht schön ist. Also ein ganz wichtiger Bestandteil der britischen Landschaftsgärten ist, dass man, wenn man da steht, ganz weit gucken kann. Und wenn dann irgendwie ein Dorf im Weg war oder irgendwas im Weg war, hat man es einfach dem Erdboden gleich gemacht. Für die Harmonie müssen sozusagen, das geht eben auf dem Rücken der armen Leute und auch der Kolonien. Diese Ausbeutungsaspekte spielen in The Garden Against Time eine große Rolle. Was ich noch gelernt habe, Lynn, und was vielleicht, weiß ich nicht, ob du das wusstest, dass nämlich die Vorbilder für die europäischen Landschaftsgärten waren die Landschaftsdarstellungen italienischer Maler und nicht andersrum. Also die italienischen Maler haben ja, also das kennt man ja gerade in diesen Renaissance-Gemälden, gibt es ja diese flachen Landschaften, die so ganz weit gehen, ne? Und die Landschaftsarchitekten und die Gärtner von der Zeit haben halt einfach diese Bilder zum Vorwand genommen und haben die Natur danach den Bildern umgestaltet. Und das fand ich auch ziemlich krass, weil das natürlich auch mit sich bringt, und darüber schreibt Oleng auch, dass man Sachen macht, die der Natur nicht zuträglich sind. Also man behandelt die Natur auf eine Weise, die falsch ist, weil es halt ein künstliches Vorbild gibt, nämlich in diesen Bildern. Und was London angeht, weil natürlich alle London-Fakten müssen hier auch noch reportiert werden, das ist gar keine Frage. Nach der Bombardierung Londons im Zweiten Weltkrieg gab es so zerbombte Stadtgebiete, dass die dann einfach, also das quasi die Menschen nicht schnell genug waren, die wieder aufzubauen, und die Natur, die sich dann zurückgeholt hat. Das heißt, es gab lauter überwucherte Flächen plötzlich in London.
Lustig,
und
das
da
beschreibt
sind dann Parks
sie auch
und Gärten entstanden,
in dem Buch,
ne?
Was ich gelesen habe.
Ja.
Da hat sie was nochmal
so
aufgegriffen.
Ja, ja.
Da beschreibt sie nämlich, wie diese ganzen zerbombten Ruinen plötzlich vor Löwenzahn gelb blühen,
genau.
Und lauter solche Sachen. Finde ich ja total schön, dass wir heute hier so ein richtiges so ein Start-
so
und Endpunkt von Olivia Lanes schaffen.
Voll.
Betrachten.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch so, ne, man hat ja immer so bestimmte Themen, mit denen man sich beschäftigt. Dann kommen wir aus London weg und kommen ein bisschen zum Fazit. Ich muss auch sagen, dass mich das Buch ein bisschen im Verhältnis zu Die einsame Stadt auch ein bisschen, war ich ein bisschen weniger beeindruckt von.
Mhm.
Das hat verschiedene Gründe. Also ich glaube, erstmal ist es so, dass Gärten mich jetzt nicht so interessieren wie Olivia Lang. Das hat aber sicherlich viel dazu beigetragen, dass das Buch auch in England ein großer Erfolg geworden ist, habe ich mir so gedacht, weil da natürlich die Gartenkultur und das Interesse an Gärten riesig ist, ne?
Ja.
Und das ist quasi so genau das Richtige. Ein Buch über Gärten, wo man auch noch ein bisschen Bildung mitkriegt und sowas, und dann natürlich sind es ja auch alles Briten, britische Landschaftsarchitekten, Gärtner und so weiter. Also das ist sicherlich für den Erfolg nicht schlecht gewesen. Aber was mich so ein bisschen negativ gestört hat, ist, Lang ist weniger dicht an ihren Untersuchungsgegenständen, fand ich, als zum Beispiel in Everybody oder auch in Die einsame Stadt. Also in Die einsame Stadt, um das jetzt als Beispiel zu nehmen, ist sie, man merkt, dass Wojnarowicz zum Beispiel oder Warhol oder so ihr wirklich persönlich sehr, sehr viel bedeuten, und dass sie immer, wenn sie über die schreibt, wirklich aus einem tiefen persönlichen Interesse, was man auch die ganze Zeit spürt, schreibt.
Es ist eine totale Dringlichkeit dahinter.
Genau,
ne? Das
die Einsamkeit,
berührend,
die erleben, vollzieht sie nach. Und die Ausgrenzung des queeren Lebens vollzieht sie auch nach aufgrund dieser Geschichte. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass ihre Mutter ja lesbisch gelebt hat und dafür extrem ausgegrenzt wurde in Großbritannien, als sie noch ein Kind war. Und diesen Schmerz, den spürt man eben in diesem Buch. Und bei diesem Gartenbuch ist es so, da hat man so das Gefühl, ja, sie interessiert sich für Gärten, ja, sie findet es schön, dass sie den Garten jetzt machen kann, aber so diese krasse persönliche Dringlichkeit fehlt so ein bisschen, und sie lässt halt auch alles Persönliche so krass außen vor. Also ich meine, sie lebt zum ersten Mal mit jemandem zusammen. Sie hat ihren Vater im Krankenhaus, aber das will sie eigentlich alles gar nicht besprechen, das will sie so außen vor lassen, und dadurch gibt es halt nur noch den Garten, und da hat man so das Gefühl, ja, sie findet es schön, sie interessiert sich für Natur, aber es bleibt halt so diese persönliche Dringlichkeit, die, finde ich, die besten Essays einfach stark machen, ne? So dass man das Gefühl hat, es gibt eine wirklich starke Dringlichkeit, dass das jetzt geschrieben werden musste.
Ja, ja.
Das hat man bei dem Buch irgendwie so, hat man das Gefühl, da ist eher so, ich habe eine Idee, ich habe einen guten Anlass, ich kann das gut verbinden, ich kann auch viel dafür recherchieren und dann entsteht es halt so und das ist dann alles gut erzählt und wie gesagt, ich habe ja auch jetzt ein paar Fakten mal erzählt aus dem Buch, die auch interessant sind irgendwie, aber es fehlt so diese Dringlichkeit. Das macht dadurch auch diese Leute, die auftauchen, Landschaftsarchitekten aus verschiedenen Jahrhunderten, macht die auch nicht so greifbar, nicht so nah wie bei Narovic, dem, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich komme ihm auch als Figur total nah.
Ja.
Das fehlt mir alles so ein bisschen. Und was ich auch finde, und das ist ja auch bei so essayistischen Büchern immer die Frage, wie gut geht das aus? Du hattest vorhin gesagt oder darüber gesprochen, über diese essayistischen Schlüsse, die sie zieht.
Ja.
Und hier sind auch ein paar dabei, die sind echt ein bisschen schwach.
Ja.
Weil irgendwie, weißt du, sie bringt dann so Corona so ein bisschen ein und schreibt dann irgendwie so ein paar Sachen drin, die so völlig belanglos sind, die auch jeder so sagen würde, weißt du, ja, in Corona, dann sitzt man alle da zu Hause und wie schön das dann ist, wenn man sich dann mal wieder sehen kann. Und
ja, dafür
das so
lese
schätzt.
Ich kein Buch.
Dafür
ne?
lese also, ich halt kein Essay so. Ne? Dafür kann ich auch einen Artikel lesen, einfach so, der irgendwie in der Wochenendbeilage der Süddeutschen jetzt erscheint oder so, weißt du, wie gehen wir gerade alle eigentlich damit um, dass wir alle so allein sind. Und sie zieht halt auch, versucht auch Schlüsse zum Klimawandel zu ziehen. Und da ist so ein bisschen die Schlussfolgerung und das ist halt über den ganzen Essay dann echt ein bisschen eine schwache Schlussfolgerung am Ende, so nach dem Motto, naja, wir bräuchten vielleicht einfach mehr Gärten überall, damit wir quasi dem Klimawandel entgegenwirken können. Und das sind so Sachen, also das waren immer so Fazite, Schlüsse, wo ich so dachte, also das ist wirklich ein bisschen dürftig.
Ja.
So.
Ja, vermutlich kommt sie da auch wieder von diesem Common Ground her, dass sie sagt, wenn jeder wieder mehr Land für sich hätte und dann das Land
total,
wieder neu
es
zu
ist
schätzen
auch, es
lernen
ist auch nicht
würde.
Falsch. Also ne, es ist nicht so, dass man denkt, oh Gott, das ist ja dumm.
Ja.
Aber es ist jetzt auch so, dafür jetzt 400 Seiten Essay gebraucht, um zu sagen quasi am Ende, weil das ist eigentlich die gleiche Aussage wie, wir müssen mehr Natur zulassen und mehr Industrie zurückbauen oder zumindest sozusagen da begrenzen. So, das ist irgendwie, finde ich, eine der logischsten Schlüsse, auf die man sofort kommt, weißt du, was ich meine? Was ich aber ganz schön fand, was sie am Ende noch macht und das ist dann sozusagen auch, weil ich würde auch sagen, das ist auch ein Buch, was trotzdem lesenswert ist und was auch Spaß macht, ist, dass sie sagt, man muss mehr Hässlichkeit zulassen. Weil ein Problem an diesen extrem schönen Gärten ist, die sind total überzüchtet, weil man möchte, dass zu jeder Jahreszeit die schön aussehen.
Ja.
Und sie sagt, es gibt aber einfach in den Jahreszeiten und in dem Verlauf, in dem Zyklus von Pflanzen und so, Zeiten, wo die hässlich aussehen.
Ja.
Es gibt einfach dann Zeiten, wo so ein Garten total runtergerockt und scheiße aussieht sozusagen. Und wenn du das aber nicht zulässt und das sozusagen künstlich anders machst, das kannst du natürlich machen, aber das geht halt immer dann zu Lasten der Natur, ne? Dann machst du mit ganz viel Bewässerung und irgendwelchen Pflanzen, die da eigentlich gar nicht hingehören und was weiß ich was, sorgst du dafür, dass so ein Garten die ganze Zeit top aussieht. Und das fand ich dann wieder einen ganz schönen Schluss und auch wieder sowas, wo man eben merkt, sie kann eben auch ganz genau hingucken und wirklich sehr gute Gedanken dazu fassen, ne? Dass man nicht jetzt keine Ahnung, das fand ich schön.
Ja, ich meine, es ist eine interessante Gemengelage jetzt. Jetzt haben wir uns einmal quer in den letzten Monaten auch durch diese andere Folge, durch Olivia Lanes Werk durchgearbeitet. Und es ist ganz spannend, finde ich, dadurch, dass sie in Großbritannien ja vor allem für ihr Nature Writing geschätzt wird. Es ist für mich wirklich faszinierend, dass es uns beiden aber ein bisschen anders ging, dass wir beide die Texte mehr mochten, wo sie bei den Menschen ist. Wo sie auch in der Großstadt ist, ne, wo das Politische ist. Dafür schätze ich sie sehr. Man muss aber trotzdem auch dazu sagen, und du hast es auch gesagt, das sind insgesamt trotzdem gut geschriebene, gut zu lesende Bücher. Also die Kritik befindet sich hier auf einem hohen Niveau. Deswegen haben wir sie ja auch so konkret wie möglich gemacht, um das so ein bisschen transparent zu halten, wo wir so rausgekickt wurden. Aber insgesamt würde ich nach wie vor sagen, dass es sich total lohnt, Olivia Lane zu lesen. Ich würde nur immer noch sagen, man sollte unbedingt mit Die einsame Stadt anfangen.
Ja, und vielleicht noch als kleiner Service-Hinweis, Olivia Lanes Buch The Garden Against Time ist noch nicht auf Deutsch erschienen, aber es wird auf Deutsch erscheinen. Das heißt Der Garten und die Zeit und ist bei S. Fischer angekündigt für 2025.
Na, das ist ja mal fabelhaft. Dann können
und
wir dann sogar
Lynn,
nochmal einen Direktvergleich machen.
Ja, also. Und du hast ja gesagt, dass du das englische Cover so schön findest und sie haben es behalten.
Ha, na endlich, wirklich. Also
sie nehmen es mit. Also wenn ihr euch für dieses Cover auch interessiert, dann guckt mal rein.
Wenn ihr
einen klassischen
Coverkauf tätigen wollt, dann
Wir posten das Cover schon mal vorab in englischer Version und dann könnt ihr es nächstes Jahr kaufen. Was vom Tage
übrig blieb.
Wir wollen heute an George Eliot erinnern. Ich denke, du weißt, dass das ein Pseudonym ist, Lynn.
Ja, irgendwann habe ich es auch gecheckt.
Eins der berühmtesten, nämlich für die Schriftstellerin Mary Ann Evans. Die ist nämlich am 22. November 1819 in Nuneaton geboren. Oh Gott.
Wo ist das denn?
Ein Name, ey. Irgendwo in England. irgendwo
Nuneaton,
in England.
Das klingt irgendwie das nicht ist, so, als das ob klingt, das in England wäre.
Nee, gar nicht. Ne? Das ist wie so Nun, also die englische Nonne, und dann ja. Eton noch mit dran.
Nuneaton.
Und am 22. Dezember 1880 ist sie dann in London verstorben. Und ihr berühmtester Roman gehört zu den absoluten Klassikern der englischen Literatur und heißt Middlemarch. Middlemarch ist übrigens auch der Roman, wo, wenn es so Fragen gibt, ich habe ja ein Abo für die Times, für die London Times, und die haben so einen Fragebogen, was ist so dein liebstes Buch und was ist dein größtes Versäumnis und sowas. Und da wird dann immer als größtes Versäumnis Middlemarch genannt. Alle sagen so, weißt du, ah ja, das sollte man mal unbedingt lesen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Das hat halt 1000 Seiten und ist ziemlich umfangreich.
Hast du es gelesen?
Ich habe es gelesen.
Dann bilden wir diese Gesellschaft wirklich auch gut ab, weil ich habe es nicht gelesen. Aber da unsere...
aber du hast auch schon davon gehört.
Ich habe auch schon
davon
gehört, ja.
Und das Gute ist, aber kennst du das bei so großen Werken der Weltliteratur? Und die sind dann so, die haben so viele Erzählstränge und es geht irgendwie alles drunter und drüber. Und es erzählt ja von der Landgesellschaft, es erzählt von diesen Veränderungen, über die auch Längen schreibt. Mhm. Also wie Großgrundbesitzer Land einverleiben, wie das Land neu vermessen wird und wie Menschen verschiedentlich, also eigentlich könnte man sagen, es ist wirklich ein Gesellschaftspanorama. Es geht darum, wie man Geld verdient, wie man Geld verliert, was in Ehen passiert und so weiter. Und was ganz interessant war, ich führe ja Tagebuch und habe parallel immer mal wieder während dieser langen Lektüre an diesem Buch immer mal wieder so Stichworte mir gemacht zu dem Buch. Mm. Und das heißt, wir stellen dieses Buch heute mal in ein paar Stichworten vor.
Oh, finde ich schön. Dann kriegen wir mal
einfach
direkt
so ein paar Schlaglichter quasi auf dieses Dings. Und zwar, einmal hat mich überrascht, dass es extrem detaillierte Aufzählungen gibt, wenn es ums Geld geht. Geld, das zwischen Familien vererbt oder nicht vererbt wird, Geld, das dem einen Mann fehlt, während der andere es besitzt, aber nichts damit anzufangen versteht, die Rolle der Frau innerhalb des Geldkreislaufs als Haushälterin, die das Geld zusammenhält, aber gleichzeitig auch immer fragen muss quasi, ob sie jetzt wieder Geld kriegt und sowas. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel dafür, warum das so eine Rolle spielt, weil Mary Ann Evans oder eben George Eliot genau weiß, wie Geld eingesetzt wird und wie dieser Geldkreislauf einfach alles bestimmt gesellschaftlich. Mhm. Ne? Und die Ehe ist in diesem ganzen gesellschaftlichen Konstrukt eben die exklusive Gelegenheit für Frauen aufzusteigen. Das heißt, sich jemanden zu suchen, der Geld hat, ist auch eigentlich so ein bisschen die einzige Möglichkeit, zu ordentlich Geld zu kommen. Ne? Und auch die eigene Rolle zu festigen oder auch sich vor der Armut abzusichern. Und das geht zum Beispiel in dem Buch aber mehr als einmal schief. Also es gibt ganz viele Frauen, die gehen in die falschen Ehen rein, heiraten die falschen Männer, denken, es läuft gut und landen dann eben dadurch in Armut. Was für mich zum unmittelbarsten und zum mit auch schönsten in Middlemarch war, waren die Klatsch-Szenen. Also sie hat da so Szenen drin, die gehen einfach so über 10, 20 Seiten, wo einfach so der Dorfklatsch
da wird
quasi
einfach getratscht.
So getratscht und es wechselt dann so zwischen den Figuren hin und her und das liest sich auch so zeitgemäß, so unmittelbar, weißt du, sie geht da so wirklich in die Figuren und dann wird getratscht und das wird aber halt getratscht über die Hauptfiguren in diesen Büchern. Das heißt, du hast quasi so den Gossip dann immer so über diese Figuren, das war irgendwie ein ganz interessantes Mittel. Dann, was das Buch auch groß gemacht hat und was ich sagen würde, was Weltliteratur für mich oft ausmacht, ist der genaue Blick für die Selbsttäuschung der Menschen, dass du quasi Figuren siehst, die sich so unfassbar selbst täuschen in sich oder in der Art, wie sie ihre Beziehung führen oder in dem, was sie über sich denken, was sie von sich halten. Das Bild, was man von sich selber hat und das Bild, was die Gesellschaft von einem hat oder was sie einem zuweist und dann die Kluft dazwischen. Mhm. Das ist oft das, was, finde ich, große Literatur ausmacht und auch in dem Fall, jeder erzählt sich so seine eigene Geschichte und dann treten aber Ereignisse ein, die einen dazu zwingen, die Geschichte zu überdenken oder einen wirklich, ja, auch ein bisschen das Bild zerstören und einen zerschmettert zurücklassen. Middlemarch generell könnte man vielleicht zusammenfassen als Geschichte zweier Idealisten. Dorothea Brooke möchte die Welt verbessern, scheitert aber, weil sie sich auf die falsche Ehe einlässt.
Da haben wir es wieder.
Genau. Und dann gibt es einen anderen, einen Arzt, Lipgate heißt der, und der scheitert, weil er sich auch an den finanziellen Folgen der Ehe, weil seine Ehefrau will nämlich so viel von ihm und verlangt so viel, also die sagt so, ey, ich brauche noch die Innenausstattung und ich will noch das und du musst mir noch das leben und so können wir doch nicht leben, dass er am Ende total verschuldet ist. Und dann muss er, und er ist nämlich eigentlich ein idealistischer Arzt, der sich für die armen Leute halt einsetzt und den die behandeln will, und weil aber seine Frau ihn quasi so in die finanziellen Nöte bringt, muss er so ein Quacksalber für reiche Leute werden, der quasi unfassbaren Scheiß erzählt, um einfach viel hohe Honorare verlangen zu können. Und das wollte er halt nie werden. Also es geht um das Scheitern von Idealen, um Selbsttäuschungen, die nicht aufgehen. Genau. Und was ich ganz schön fand bei der Ausgabe von Middlemarch, ist, dass es ein Nachwort gibt von Melanie Walz, die hat auch übersetzt. Also das ist ja gerade bei so einem Werk der Weltliteratur wirklich eine große Frage, wer hat es übersetzt? Und oft ist es, finde ich, auch sehr hilfreich, wenn es eine neue Übersetzung gibt, wenn jemand sich nochmal richtig die Zeit genommen hat, damit zum Werk umzugehen. Und die hat eben dann nochmal, die ordnet das alles nochmal ein. Also diese Geldverhältnisse, die gesellschaftlichen Umstrukturierungen in England jener Zeit, die bietet quasi die Folie, vor der man den Roman sehr gut lesen kann.
Auch, das ist hilfreich.
Genau, auch weil zum Beispiel neue Erkenntnisse der Wissenschaft spielen eben in dem Roman auch eine Rolle. Also dieser Lydgate ist eben auch ein moderner Arzt und der hat ständig mit so alten Ärzten zu tun, die immer nur Aderlass machen wollen. Weißt, die kommen immer so und dann, nee, da muss man wieder zur Ader lassen und die Patienten liegen da schon und der Lydgate sagt, aber das ist nicht wissenschaftlich.
Ja.
Und ne, das ist so, und das ist auch ganz interessant, weil diese George Eliot hat quasi, oder Mary Ann Stevens, hat, die war halt sehr politisch versiert und gründlich und hat in diesen Roman quasi wie so alles reingepackt, was zu der Zeit so anstand. Hm. Weißt du, es ist so wie, wenn man heute so den großen Gesellschaftsroman irgendwie schreiben würde. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, da findet sich ein Stück England einfach drin und warum der immer noch so erfolgreich ist. Und wir schließen mit einer kleinen Anekdote, nämlich Charles Dickens erkannte schon als Rezensent schon an einem ihrer früheren Romane, dass der von einer Frau stammen müsste.
Woran hat er das?
Ich weiß es nicht, aber er hat sie dann später für seine Zeitschrift eingestellt und hat gesagt, das muss von einer Frau geschrieben worden sein. Und aber eben nicht so abwertend oder so, ne? Das gab es ja früher auch, also dass man so gesagt hat, das
gibt's ist ja heute noch.
Gibt es auch heute noch, genau, aber das gab es ja früher auch, dass man sozusagen hinter bestimmten Leuten Frauen vermutet hat, um sie zu verunglimpfen, aber ne, nicht wirklich, sondern einfach nur so nach dem Motto, das kann ja nur ein Weib in Anführungszeichen geschrieben haben, wenn es, weiß ich nicht. Und er hat sie aber bewundert und hat sie auch eingestellt für seine Zeitschrift. Und darauf
stoßen wir an.
Auf George Eliot.
Auf George Eliot. Auf wie heißt das Buch?
Middlemarch.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.